Domradio Menschen
Podcast. Und unser Mensch heute, das ist Elisabeth Stark-Reding, Malerin, Designerin und Menschenfreundin. Als Kind des Ruhrgebiets ist sie, abgesehen von vielen kürzeren und längeren Auslandsaufenthalten, dem Ruhrgebiet immer treu geblieben. Hier hat sie ihre Liebe zur Kunst entdeckt und entfaltet und immer wieder nach neuen Ausdrucksformen geforscht, die drängenden Fragen der Zeit zu stellen und hier und da auch zu beantworten. Aufgewachsen ist sie mit drei deutlich älteren, kulturbegeisterten Brüdern in einem Haus, in dem Kirche und Katholizismus ganz selbstverständlich zum Leben mit dazugehörten. Wie sie all das geprägt hat, wie all das bis heute in ihren Arbeiten fortwirkt, davon erzählt Elisabeth Stark-Reding uns heute. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag, Frau Regeniter. Ich freue mich auch.
Ja, am Mikrofon bin ich, Hilde Regeniter, und wir starten gleich, wie gewohnt, in unsere Sendung, nämlich mit dem Menschen-Fragebogen. Zu Gast bei Domradio Menschen, da ist heute die Malerin Elisabeth Stark-Reding, und einen ersten Eindruck von ihr bekommen Sie jetzt in unserem Fragebogen. Alter?
In Kürze 69.
Beruf?
Bildende Künstlerin, Diplom-Grafikdesignerin.
Berufung?
Malerei und Objekte.
Mein Vater hat
mir handwerkliches Geschick und Kreativität mitgegeben.
Ohne meine Mutter
wäre ich nicht so selbstständig und geerdet, wie ich heute bin.
Meine Kindheit im Ruhrgebiet war
abenteuerlich und frei.
Kirche und Glauben, die waren bei uns zu Hause?
Für das Christsein prägend.
Meine älteren Brüder
schenkten mir in meiner Kindheit eine große Geborgenheit.
Mein Berufswunsch als Kind?
Malerin.
Mein erster Besuch in Rom?
War eine traumhafte Zeit von 6,5 Wochen.
Die Zeit an der Nonnenschule hat mich
selbstbewusst werden lassen und die Möglichkeit gegeben, meine Talente ausleben zu können.
Endlich Kunst zu studieren war dann
ein großes Glücksgefühl.
Als freischaffende Künstlerin zu leben bedeutet?
Sehr diszipliniert zu arbeiten und äußerst flexibel zu sein.
Meine liebsten Farben?
Oh, sind ein intensives Orange und ein kräftiges Rot und ein dunkles Violett und ein Ultramarinblau.
Meine liebsten Materialien?
Farbe Holz und afrikanische Erde.
Die Begegnung mit Menschen anderer Kulturen?
Haben mich sehr bereichert, sehr inspiriert und dadurch habe ich auch Freundschaften schließen können.
Mit meinen Bildern möchte ich
zum Nachdenken und Mitdenken anregen und eventuell auch zum Umdenken anregen.
Bilder ausstellen bedeutet?
Begegnung, Kommunikation, Dialog mit dem Betrachter, Dialog mit den Bildern.
Die Beziehung zwischen Kunst und Gesellschaft
könnte intensiver sein.
Mit Strafgefangenen Kunst machen.
Ja, bringt erfrischende Abwechslung in den Alltag, nicht nur bei den Teilnehmern.
Kunst kann
erfreuen, Kontakte fördern, zum Nachdenken, Mitdenken und Umdenken anregen.
Meine Kinder sind
mir wichtig, halten mich jung und vor allen Dingen geistig wendig.
Mein Glauben bedeutet mir
Verständnis, Toleranz und Respekt im Umgang mit anderen Menschen.
Gott ist für mich
das Unfassbare in der Vielfalt von Leben und Natur in unserer Welt.
Domradio Menschen.
Dass ein Bild einfach nur über dem Sofa eine gute Figur machen soll und möglichst perfekt zu den schicken Designermöbeln passen, das würde so heute sicher kaum jemand sagen. Trotzdem ist die alte Frage immer noch hochaktuell. Was ist eigentlich die wichtigste Aufgabe von Kunst? Soll sie in erster Linie ästhetisch sein, also schön anzuschauen? Oder sollte sie vielleicht doch einen tieferen Sinn vermitteln, eine Botschaft haben? Wie sie das für ihr eigenes Schaffen sieht, das fragen wir jetzt mal die Malerin Elisabeth Stark-Reding. Also Frau Stark-Reding, wollen Sie mit Ihren Gemälden, mit Ihren Installationen in erster Linie das Auge des Betrachters erfreuen?
Nein, in erster Linie möchte ich das nicht. Ich möchte zum Nachdenken und Mitdenken anreden. Ich gehöre ja zu der Alt-68er-Generation, der gehöre ich an. Und ich bin dann als 20-Jährige auch gegen den Vietnamkrieg mit den Demonstrationen mitgegangen und bei Ostermärschen mitgegangen. Und ich denke, als Künstler heute, für mich, das sind so meine Themen, die ich mir gestellt habe. Also allein unter vielen heute, dass manchmal Menschen auch schon 2 Jahre in einem Hochhaus verstorben sind, ohne dass jemand anderes das merkt. Oder allein sein im Alter, diese ganzen alten Heime oder alten, die gebaut werden oder so. Ich denke immer, es wäre vielleicht besser, den Menschen dann noch in der Familie zu haben, wenn man es denn kann. Und ich versuche immer, auch gegen Fremdenfeindlichkeit in meinen Bildern zu arbeiten und versuche, Grautöne aufzuspüren vom menschlichen Dasein. Also mir ist schon wichtig, so die Probleme der Zeit auch in meinen Bildern manchmal darzustellen. Nicht immer, aber oft.
Gibt es da nicht sowas wie eine Gefahr, dass einem da immer der erhobene Zeigefinger von der Leinwand, ich sag's mal böse, entgegenglotzt?
Nein, das ist nicht so, weil manchmal, das sind oft versteckte Botschaften. Da muss der Betrachter genau hinsehen, dass er entdeckt in einem Bild, wo wunderbare Rottöne sind oder wunderbare Blautöne, dass er auf einmal entdeckt, ach, da sind noch irgendwelche Mauern oder da... Es sieht aus, als wäre da noch ein Messer gewetzt. Und dann beginnt er nachzudenken. Und das ist mir wichtig, dass der Betrachter meiner Bilder nachdenkt und vielleicht auch diese verborgenen Botschaften, die in meinen Bildern sind, entdeckt und dann vielleicht mitdenkt und ganz im äußersten Fall, was ich natürlich sehr begrüßen würde, umdenkt.
Daraus höre ich jetzt, Sie möchten nicht, dass Ihre Bilder so plakative Botschaften haben, also eindimensional sind, sondern Sie sagen, man muss wirklich genau hingucken und dann entdeckt man was.
Dann entdecken, drauf gucken, einen Dialog eingehen mit meinen Bildern. Der Betrachter soll das machen, mit mir vielleicht einen Dialog eingehen und mit den Bildern, aber dann auch heraussehen, Mensch, die will das ja damit sagen oder so. Und oft habe ich auch im Grunde Titel, die konträr sind zu dem Bild, dass er denkt, warum hat sie diesen Titel gegeben.
Wären Sie damit einverstanden, wenn wir erstmal festhalten, gute Kunst, die sollte beides verbinden, eine ästhetische und eine inhaltliche Aussage?
Ach, weil ja schon, als Künstler lebt man ja auch von der Ästhetik. Das ist die Ästhetik der Farben, die man auch hat. Und Ästhetik ist eigentlich auch immer da drin. Aber manchmal nicht, denke ich. In manchen Sachen, da muss man die Ästhetik einfach weglassen, glaube ich.
Das sagt die Malerin Elisabeth Stark-Reding. Sie will mit ihren Bildern Menschen zum Nachdenken anregen, wenn es richtig gut läuft, sogar zum Umdenken. Und auf die Quellen ihrer Kunst, da blicken wir gleich, nämlich auf ihre Kindheit im Ruhrgebiet. Vorher, Frau Stark-Reding, hören wir bei ihren ersten Musikwunsch. Der kommt von Donovan. Was ist das und warum haben Sie den mitgebracht?
Ja, den wollte ich gerne hören, weil als ich 20 war und wir, also wie ich eben schon erwähnte, gegen den Vietnamkrieg auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben oder Friedensmärsche, zu Ostern immer diese Friedensmärsche gegangen sind, da haben diese Lieder mich begleitet von Donovan, von Dylan oder so. Und ich fand, das war wichtig und haben wir gesehen, hat inzwischen auch der Dylan Nobelpreis bekommen für seine Friedenslieder. Und die Lieder sind mir sehr wichtig.
Jetzt haben wir den Universal Soldiers, ein Antikriegslied.
He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17.
Donovan war das Universal Soldiers, gewünscht von unserem Menschengast heute, von der Malerin Elisabeth Stark-Reding. Und Frau Stark-Reding, von Ihrem Atelier in Schwerte-Villigst aus, da können Sie aufs Ruhrtal blicken. Und das Ruhrgebiet, das ist auch der Schauplatz Ihrer Kindheit und Ihrer Jugend. Bedeutet Ihnen das Ruhrgebiet Heimat? Ist das so?
Ja. Ganz genau, das ist das richtige Wort. Es ist Heimat. Und immer wenn ich meinetwegen aus Afrika zurückkam oder aus Israel oder aus Finnland und ich sehe dann die Fernsehtürme hier, den Fernsehturm von Schwerte oder den Fernsehturm von Dortmund, und dann fühle ich mich wieder sehr wohl. Das ist Heimat, da bin ich groß geworden. Das war für mich wichtig.
Was würden Sie sagen, macht das Ruhrgebiet aus?
Ja, die Menschen, ne? Das ist das Multikulturelle, die kamen ja schon 1880 oder so aus Polen, um hier in den Zechen zu arbeiten, und dann kamen die Italiener, dann kamen viele andere Menschen, Türken oder so, und das Multikulturelle, das liebe ich, und das ist so ein bestimmter Menschenschlag, die sind sehr herzlich und sehr direkt, und das liebe ich, dieses das Direkte und das Herzliche an diesen Menschen im Ruhrgebiet, an diesem Multikulturellen. Es ist ja ein Schmelztiegel und Schmelztiegel ist immer so ein Zeichen, bringt auch viel Kreativität hervor.
In diesen Schmelztiegel hinein sozusagen sind Sie im Jahr 1948 geboren, als viertes Kind, als Nachzüglerin, als Nesthäkchen und als einziges Mädchen. In was für eine Familie sind Sie da hineingeboren?
Ja, als ich zu denken begann, da war ich bestimmt dann 2 oder 3 schon und es fehlte der Vater. Der war gestorben, als ich 2 war und da war meine Mutter 43, meine Brüder Peter und Paul, das sind Zwillinge. Die waren 10 und elf und mein Bruder Josef war inzwischen 21 und er hatte schon sein erstes Buch herausgegeben und schrieb auch schon Geschichten. Und dadurch, dass die Rente auch im Grunde knapp war, wir bekamen dann auch als Kinder Waisenrente, aber er schrieb dann immer Geschichten, die dann auch zum Lebensunterhalt beigetragen haben.
Also Ihr ältester Bruder, das ist der bekannte Ruhrgebietsautor Josef Reding. Über den und das besondere Verhältnis, was Sie zu ihm haben, kommen wir später noch ein bisschen genauer zu sprechen. Jetzt interessiert mich erstmal, wie das in der Familie war. Also Ihre Mutter mit 43, Witwe, kleine Witwe in Rente, war das eine stark vom Mangel geprägte Zeit?
Nein, eigentlich gar nicht. Also meine Mutter konnte aus Kartoffeln tolle Sachen zaubern und wir haben das eigentlich gar nicht so gemerkt, dass wir arm waren. Die Brüder gingen ja zur Schule. Schulgeld brauchte, glaube ich, damals nicht bezahlt werden. Also nach dem Krieg nicht mehr. Ich denke, vor dem Krieg, der Josef, da wurde noch Schulgeld verlangt, aber hinterher nicht mehr. Und es war einfach knapp. Und ich bin auch manchmal, als ich dann schon älter war, so 5 oder 6 oder 7 mit meinem Fahrrad, dann musste ich dem Postboten entgegenfahren und musste ihn fragen, haben Sie denn heute Geld für die Geschichte von meinem Bruder Josef, die ja meinetwegen, die in den Ruhrnachrichten gedruckt waren oder in irgendeiner anderen Zeitung gedruckt waren. Und wenn er dann Geld hatte, war das toll. Dann fuhr ich nach Hause, habe gesagt, er bringt gleich Geld. Und dann gingen wir wieder einkaufen und kauften schöne Sachen.
Sie haben eben im Fragebogen gesagt, Ihre Kindheit im Ruhrgebiet, die war auch abends. Abenteuerlich. Wie haben Sie das gemeint?
Ja, abenteuerlich, das war so. Wir wohnten in der Nordstraße 42 und ich hatte genau ein Fenster und konnte auf Brachland blicken und Ackerland und zwar ganz weit und da konnte ich auch spielen immer. Und hinterm Haus war auch ein großes Terrain Brachland, wo dann aber, da sollten später einmal Siedlungen gebaut werden und da gab es dann, wuchsen noch Erdbeeren, die, das waren früher einmal Gärten oder so. Ach, und da konnten wir herrlich spielen, da gab es dicke Bäume und dann haben wir uns da Baumhäuser gebaut und das war einfach abenteuerlich mit den Kindern und das war auch ein Gefühl von Freiheit, ne? Man hatte die große Weite noch mit den Äckern und mit den Wiesen. Und man war auch kreativ mit wenigen Sachen, mit Stöcken oder so hat man Dolles gespielt oder mit Steinen hat man tolle Sachen dann gelegt oder gespielt. Also es war schon toll. Frei und abenteuerlich.
Frei, abenteuerlich und kreativ. Kreativ ist ein gutes Stichwort, denn Sie und Ihre 3 Brüder, Sie sind alle zusammen Künstler geworden. Josef Schriftsteller, haben wir schon gesagt, Paul Maler und Peter dann Landschaftsarchitekt. Würden Sie sagen, bei Ihnen zu Hause lag quasi die Kultur, die Kunst in der Luft?
Ja, mein Bruder Josef, der hat das dann immer so formuliert, wenn einer fragt, wieso ihr alle so künstlerisch begabt seid, dann hat er immer gesagt, das hat daran gelegen, dass wir alle 10 Jahre zur Welt gekommen sind. Da war wieder alles frisch und die Kreativität war dann, die konnte dann gesetzt werden. Ja gut, er sagte alle 10 Jahre und deshalb sind wir so kreativ.
Und das sehen Sie auch so?
Weiß ich nicht, ob ich das so sehe. Das ist einfach... Ach, ich denke, wir haben einfach alle, sind wir kreativ und denken mit und dadurch kommt das auch. Und man wird so auch, ja, wie soll ich das sagen, ich bin im Grunde auch in das Künstlerische so hineingeboren worden. Bei mir war das so.
Inwieweit haben Ihre Eltern das gefördert? Also Ihren Vater haben Sie ja kaum kennengelernt, aber der war Plakatmaler und Filmvorführer gewesen.
Ja, der hat also für einen Schwager, der hatte 2 Kinos oder 3 Kinos sogar. Und da hat mein Vater dann die Plakate gemalt und hat Filme vorgeführt. Also die großen Plakate, die über dem Kino dann hingen, die hat er dann gemalt. Und ich denke, er hatte großes handwerkliches Geschick. Und mein Bruder Paul sagt immer, er und ich, wir haben das handwerkliche Geschick und die Kreativität, also die handwerkliche Kreativität von unserem Vater geerbt.
Wie sah das bei Ihrer Mutter aus? Hatte die auch Liebe zur Kunst?
Die hatte sehr viel Fantasie, meine Mutter. Und ich denke, von ihr haben wir die Fantasie geerbt auch. Ich denke, der Josef auch eine ganze Menge durch seine schriftstellerische Arbeit. Aber ich denke, wir haben das schon von beiden bekommen.
Weil ihr Vater so früh gestorben ist, weil ihre Mutter dann später schwer an Krebs erkrankt ist, als sie nämlich noch ein kleines Mädchen waren, da wurden ihnen ihre Brüder und ganz besonders Josef zum Familien-, zum Vaterersatz, kann man vielleicht sagen. Und über diese ganz besondere Beziehung zu ihren Brüdern müssen wir dringend noch ein bisschen genauer sprechen, weil die nämlich auch für ihre Kunst wichtig war. Da war mein Bruder dran schuld, das sagt die Malerin Elisabeth Stark-Reding, wenn man sie fragt, wie sie denn eigentlich an die Kunst gekommen ist. Dazu müssen wir kurz erklären, ihr Bruder Josef, der war fast 20 Jahre älter als sie und ein begabter Schriftsteller. Und als solcher, da hat er Anfang der 60er Jahre eines der begehrten Stipendien an der Deutschen Kunstakademie Villa Massimo in Rom bekommen. Und dahin hat er sie als 13-Jährige eingeladen. Wie war denn das für das Mädchen aus Castrop-Rauxel, da plötzlich in der ewigen Stadt in Rom zu sein?
Das war die große, weite Welt, war das. Das war ein Traum von 6,5 Wochen. Und ich bin eine leidenschaftliche Schwimmerin und war das auch schon mit 13 Jahren. Und dann habe ich gedacht, der fährt jeden Tag mit mir nach Ostia ans Meer. Und dann ging es nicht ans Ostia, dann ging es nicht ans Meer, sondern er zeigte mir all die Kunstschätze in Rom. Das war ganz toll. Petersdom und in die Vatikanischen Museen und zum Kolosseum und in die Thermen di Caracalla gab es eine Oper, Madame Butterfly, und ins Pantheon und in die Villa d'Este. Und das war ein Traum. Und in den Vatikanischen Museen, da war das so, die renovierten die Museen gerade, als wir da hingingen. Und da war die Pietà von Michelangelo ausgelagert, vielleicht 20 Meter vom Museum entfernt, unter Arkaden. Und da war der Moses ausgelagert und die Laokoon-Gruppe. Und ich fand diese Pietà ganz fantastisch. Das Gesicht der Maria, das war so fein und so schön. Und ich hatte einfach den Drang, sie anzufassen, diese Pietà, den Faltenwurf mit meinen Händen, und ich bin über das Gesicht gegangen.
Das können wir uns ja heute gar nicht vorstellen, ne? Dass Besucher wertvolle Skulpturen anfassen dürfen. Da würden ja sofort alle Alarmglocken schellen und die Wärter auf die Barrikaden gehen. Wie haben Sie das geschafft?
Das war 1961 und die Wärter standen auch da, und ich war so eine Bella Bionda. Ich hatte blonde Haare wie Schwedinnen haben. Und ich denke, sie waren einfach fasziniert davon, dass ich bei der Pietà da diese Falten, den Faltenwurf vom weißen Carrara-Marmor anfasste. Und ich selber hatte das Gefühl, ich habe gedacht, der Michelangelo hat das genauso, als er fertig war, hat er genauso den Faltenwurf befühlt, das Gesicht befühlt. Und ich merkte, dass die Aufseher da in ihren dunkelblauen Anzügen mit den goldenen Knöpfen mich einfach ließen und ihren Spaß daran hatten. Und dann war ich mutig, und dann bin ich auch zur Laokoon-Gruppe gegangen. Die stand dann 10 Meter weiter, auch unter Arkaden. Und dann habe ich so den Hintern befühlt und habe gedacht, Michelangelo ist genau, als er fertig war mit Schleifen, ist er genau da über den Hintern gestrichen und ist genau über den Kopf so gestrichen, wie ich das mache. Und ich wollte das alles begreifen. Und ich habe erst viel später das als ganz tolles Geschenk angesehen, dass die Wärter mich gelassen haben. Und von dem Augenblick an war ich sehr mutig. Ich habe dann auch zum Beispiel die Mosaiken, die Ravenna, die im Petersdom waren, die habe ich befüllt. Ich habe dann die 12 Apostel, die da auf dem Petersdom aufgebaut sind, die habe ich befüllt. Ich wollte das wirklich alles begreifen. Und immer war so dieser Konsens, die Künstler haben, nachdem sie fertig waren mit diesen Skulpturen, sind sie auch mit ihren Händen darüber gestrichen. Und ich mache das heute noch. Ich gehe gerne in Kirchen, ob das in Finnland ist, in Israel, in Afrika, in Polen oder wo. Ich muss alles anfassen und begreifen. Und ich finde das toll. Ich lasse dann manchmal die Hände so drauf und denke, so haben die Künstler das auch gemacht. Vor 300 Jahren, vor 400 Jahren oder vor 50 Jahren.
Und als Sie das damals als junges Mädchen in Rom gemacht haben, da haben Sie so eine Art Erweckungserlebnis als Künstlerin gehabt, haben Sie mir erzählt.
Ja, ich wollte ja als Kind schon Malerin werden, aber da wusste ich, ich werde Malerin. Also die Kunst, die hat mich dermaßen inspiriert. Und der Josef sagte nebenan, in seinem Atelier, also neben seinem Atelier, da war ein Künstler, der auch dieses Stipendium bekommen hatte, ein älterer Künstler. Und da hat er zu mir gesagt, dass der so von der Kunst erschlagen war, dass der gar nicht arbeiten konnte da in den vielen Monaten. Der hatte einfach nichts getan. Der war von der Vielfalt dieser Kunst oder so, vielleicht hatte er dann nicht so viel Selbstbewusstsein und dachte auch, meine kleine Malerei ist vielleicht nicht so. Aber das hat ihn furchtbar abgeschreckt und er konnte nicht malen. Und ich fand das also traumhaft, da überall diese Sachen zu sehen und im Pantheon da Tizian, da waren dann Figuren auch aufgestellt, also die Tizian sein sollten und Raphael und so. Und ich habe alles begreifen wollen, alles angefasst.
Und alles in sich aufgesogen. Und Sie haben ja gesagt, Sie wollten schon vorher Malerin werden, schon als Kind wussten Sie das. Und auch da hat Ihr großer Bruder Josef wieder eine wichtige Rolle gespielt. Er hat Ihnen nämlich einen Malkasten geschenkt.
Richtig, der hat mir einen Malkasten geschenkt. Da waren Buntstifte drin, die an der einen Seite jetzt meinetwegen rote Farbe hatten und auf der anderen Seite blau oder Ocker und Flaschengrün oder Violett und Orangefarben. Und dann habe ich diesen Stift mit dem Rot und Blau, den fand ich fantastisch. Das war so ein Kaminrot, ein etwas helleres Kamin und ein Dunkel-Ultramarin. Und ich kam ja schon mit 5 Jahren in die Schule und im Religionsunterricht mussten wir immer meinetwegen die Heilige Familie zeichnen. Ach, und da hatte die Maria wunderbar rote Locken und ein wunderbar rotes Gewand. Und der Josef, der hatte ein dunkel-ultramarin blaues Gewand an und der hatte blaue Haare. Und ich fand das so toll. Aber innerhalb von 1,5 Wochen oder 2 Wochen war der Stift mit diesem Rot und Blau, war der alle. Aber unter meinen Religionsheften, unter den Zeichnungen, stand dann immer eine 1. Und das war schon, ich denke, die Religionslehrerin fand das auch toll mit Maria mit den roten Haaren.
Und Sie sagen ja auch heute noch, Rot und Blau, das sind Farben, die für Sie eine große Rolle spielen. Nicht die einzigen, die Ihnen wichtig sind, aber die sind
ja
sehr wichtig.
Ja, die spielen eine sehr große Rolle im Moment. Seit 6 Jahren vielleicht spielen die eine große Rolle, Rot und Blau.
Glauben Sie, dass das mit dieser frühen Erfahrung zu tun hat?
Oh, das ist eigentlich geblieben. Ich habe festgestellt, dass Rot und Blau mich auch später dann im Internat noch begleitet haben. Also die Farben haben mich immer sehr begleitet. Vielleicht lag das auch daran, meine Mama hat manchmal gesagt, wenn ich Rot und Blau gemalt habe, Rot und Blau, Pollacks Frau. Und da habe ich gedacht, warum sagt sie das? Haben die Polinnen früher vielleicht Rot und Blau so getragen? Und ich fand diese Komposition von dem Rot und Blau immer wunderbar. Also wenn man die richtigen Farben hat, ne, die so mir gefallen.
Damit haben Sie also schon damals im Religionsunterricht geglänzt. Und über die Bedeutung von Religion und Glauben im Hause Redung sprechen wir gleich weiter.
Domradio. Menschen.
Mir gegenüber hier im Domradio-Studio, da sitzt Elisabeth Stark-Reding. Die Malerin ist nämlich heute zu Gast bei Domradio Menschen. Und Frau Stark-Reding, Sie haben uns gerade schon über die Bedeutung Ihrer 3 älteren Brüder ein bisschen erzählt, speziell auch des ältesten Josef. Der hat immer wieder auch Gedichte extra für Sie geschrieben. Was meinen Sie, was hat das mit Ihnen als Kind gemacht?
Ach, das war schon toll, wenn er abends, wenn ich zu Bett ging oder so, mir eine Geschichte erzählte oder ein Gedicht, was er dann selber gemacht hat. Und ich habe das Gedicht dann später gedruckt gesehen und speziell Gedichte für mich. Das empfand ich schon als so ein bisschen Privileg. Das war toll, wenn man hinterher diese Gedichte auch in Büchern lesen konnte oder die Geschichten. Und ja.
Der Josef ist ja später sehr bekannt geworden als wichtiger deutscher Nachkriegsautor, vor allem als Autor von Kurzgeschichten, in denen er meistens sozialen Fragen nachgegangen ist, aus christlicher Perspektive. Welche Rolle hat denn Religion bei Ihnen zu Hause gespielt?
Ja, Religion war einfach da. Wir gingen sonntags in die Kirche und Religion war eigentlich wichtig für die Begegnung mit anderen Menschen, auch Menschen aus anderen Ländern, mit anderen Konfessionen. Das war wichtig und unser Haus war sehr offen für diese Menschen. Wir waren ein sehr gastfreundliches Haus und ich möchte eine kleine Begebenheit mal erzählen. Da war ich 9 und im Kommunionunterricht und ich habe es sehr geschätzt. Ich durfte immer morgens zum Frühstück den Tisch decken und abends zum Abendbrot den Tisch decken. Und dann war ich gerade dabei, für uns 5, waren so eine eingeschweißte Familie, so ein eingeschweißter Clan, weil der Vater ja früh verstorben war und der war sehr streng vorher. Und der fehlte jetzt und meine Mutter ließ uns machen. Und dadurch war das, waren wir so wirklich ein eingeschweißter Clan. Und dann klopfte es an die Tür, als ich den Tisch deckte. Und da stand ein kleiner Mann vor der Tür und der sagte, er hat Hunger. Und ich hatte die Tür geöffnet und ich guckte dann meinen Bruder an, weil wir waren schon eigentlich da versammelt um den Tisch. Und da hat er gesagt, Schwesterchen, leg noch ein Gedeck auf. Hat dann gesagt, herzlich willkommen. Und dieser Mann saß mir dann gegenüber und ich habe gesehen, dass ihm das so gut tat, so Bohnenkaffee zu trinken. Und wir hatten immer so eine harte Blockwurst und Tomaten und sowas. Und ich war ganz fasziniert davon. Und ich dachte, der Bruder hat es richtig gemacht, dachte ich so. Und der Mann bedankte sich und ging. Und weil wir ja gerade im Religionsunterricht darüber sprachen, was ihr dem geringsten meiner Brüder angetan habt, das habt ihr mir angetan. Und da dachte ich, na, ob das vielleicht an Gott war. Und also, aber dieser Spruch, der hat mich immer begleitet. Dieser Spruch, was ihr dem geringsten meiner Brüder antut, habt ihr mir getan. Und Josef hat auch immer zu mir gesagt, Elisabeth, wenn du Gutes tust, das kriegst du dreimal zurück. Und wenn du Schlechtes tust, kriegst du auch dreimal zurück.
Und das, was der Josef gesagt hat, das war für sie wirklich wichtig. Der hat dann, als sie Kind waren, in den USA studiert, war in engem Kontakt mit der Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King. Was haben Sie davon mitbekommen, von dieser Stimmung, von seinem politischen Engagement auch?
Ja, ich hatte da auch Bücher. Er hat auch Bücher mitgebracht aus Amerika über die Sklaverei. Und das war, ich empfand das richtig als Schock, dass da Menschen so entsetzlich gegen Menschen gearbeitet haben, dass sie die zu Tode geprügelt haben oder so. Das konnte ich gar nicht begreifen. Und ich fand das dann ungeheuer wichtig, dass er mit der Demonstration da gegangen ist, mit Martin Luther King. Und ich begreife das bis heute nicht, weil es ist ja immer noch, dass die Weißen gegen die Schwarzen da arbeiten und die heute noch erschießen und zu Tode treten. Und die Polizisten da auch sehr locker mit ihrer Waffe sind, wenn einer wegläuft oder so, dann ein Farbiger, dann schießen die gleich hinterher. Und das hat mich doch sehr geschockt da. Aber und ich denke, da sind auch so Gedanken gekommen, dass es wichtig ist, auch mit der Malerei da zu arbeiten, dagegen zu arbeiten.
Wir müssen jetzt ein bisschen Zeit raffen. Als Ihre Brüder dann nämlich ziemlich schnell hintereinander weg alle geheiratet haben, da mussten Sie sozusagen versorgt werden und Sie kamen in ein Nonneninternat. Genauer gesagt zu den Borromäerinnen in Vallenda. Sie haben sich deshalb erstmal die Augen aus dem Leib geweint, dann aber eine ziemlich gute Zeit da verbracht. Können Sie ganz kurz sagen, was Ihnen bei den Schwestern da gefallen hat?
Ja, da konnte ich meine Talente entdecken. Und da konnte ich sehr selbstbewusst werden auch, weil die Talente konnte ich ausleben. Wir haben Theatergruppen gehabt. Ich durfte auch Fürbitten für die Sonntagsmesse schreiben und dann selber auch vorlesen. Und ich habe gemerkt, dass mir auch Kunst dann noch mehr Spaß gemacht hat. Wir hatten eine fantastische Kunstlehrerin, mit der ich auch hinterher befreundet war. Und wir hatten auch im Textilen konnte ich mich auslassen. Da war jemand, eine Lehrerin, die bei Chanel in Paris gelernt hatte. Und die fand das immer toll, was ich machte. Und da konnte ich, da wurde ich richtig selbstbewusst, da konnte ich mich von meinen Brüdern auch abnabeln in der Pubertät. Und diese Zeit, die hat mir sehr gut getan, weil auch die Nonnen wunderbar waren. Und wenn Fasching war, dann haben die auch ein kleines Hütchen aufgesetzt und haben ein kariertes Schürzchen sich um den Leib gebunden. Und wir durften, was ich zu Hause nie gedurft hätte, wir durften dann in die Rhein-Mosel-Halle fahren, durften mit dem Taxi dahin fahren. Und durften feiern bis morgens um 4 und hatten die Erlaubnis, also wir waren dann 6 oder so, von den Nonnen die Erlaubnis, da zu feiern.
An die Schule der Borromäerinnen, da schloss sich dann später eine Ausbildung als Kindergärtner an. Sie haben dann ihre erste Tochter bekommen. Und wie sie es trotzdem geschafft haben, ihrem Traum vom Leben als Künstlerin treu zu bleiben, darüber sprechen wir gleich weiter in Domradio Menschen. Zur vollen Stunde hören wir aber erstmal den Text, den sie uns mitgebracht haben. Und davor ihren zweiten Musikwunsch. Simon und Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Warum haben Sie sich den gewünscht?
Ja, ich mag die Musik von Simon und Garfunkel und ich finde das sehr schade, dass die beiden auseinandergegangen sind, weil das war so ein Erfolgsduo und ich habe die auch mal im Dortmunder Fußballstadion, waren die einmal zu Gast und da habe ich die auch gehört, war ich eine von 35.000 Menschen und ich finde die Musik einfach gut und die passt zu mir und ich finde es bedauerlich, dass sie auseinandergegangen sind, die beiden Künstler.
Und jetzt hören wir sie.
Domradio. Menschen.
Deine Puppe fiel auf die Backe. Jetzt hat sie eine Macke. Und jetzt sagst du, Kacke. Und aus ist mit dem schönen Gesicht. Nur wein mal nicht. Um Macken und Wunden, um Narben und Schrunden, um Dollen und Beulen soll man nicht heulen. In einem Puppengroßkaufhaus sieht eine wie die andere aus. Doch mit einer Macke irgendwo, am Kopf, am Bein oder Popo und mit einem Riss im Seidenkleid ist sie eine Besonderheit. Auch bei uns Menschen ist es so. Hast du eine Macke, dann sei froh. Dann kannst du hier auf Erden kaum mehr verwechselt werden.
Weiter mit mir am Mikrofon, Hilde Regeniter, und weiter mit Elisabeth Stark-Reding zu Gast. Sie hat auch das Wort mitgebracht, was wir gerade gehört haben. Was ist das für ein Text?
Ja, den hat mein Bruder Josef für mich geschrieben, weil ein Nachbarjunge mir einmal eine Puppe weggenommen hat und sie dann herumgeschleudert hat. Und dabei ist er mit dem Fuß an den Kopf meiner Lieblingspuppe gekommen und da war tatsächlich in der Stirn ein Loch. Und da habe ich sehr geweint. Und dann hat mein Bruder Josef mich genommen und hat gesagt, Schwesterchen, du musst nicht so weinen. Und dann hat er mir dieses Gedicht geschrieben und hat mir das dann abends vorgelesen. Und ich war natürlich dann ganz beglückt, als ich es dann später in einem Buch wiederentdeckte.
Das ist die Geschichte zu dem Gedicht und das ist ja ein Gedicht mit einer starken Aussage. Warum finden Sie die so gut?
Ja, ich finde das so toll, weil die Menschen sind meistens mit sich unzufrieden und sagen dann, ach, das Haar gefällt mir nicht und ach, und hier habe ich Muttermale und ach, und das ist alles nichts. Und ich finde diese Sache, und hast du eine Macke, dann sei froh, dann kannst du hier auf Erden nicht mehr verwechselt werden. Er zeigt uns, dass wir ja alle Individuen sind, die nicht verwechselt werden können. Und jeder hat ja so eine kleine Macke und das finde ich auch gut.
Das sagt Elisabeth Stark-Reding und über die Kunst, die sie macht, reden wir gleich ein bisschen genauer.
Domradio. Menschen.
Frau Stark-Reding, dass Sie tatsächlich Malerin geworden sind, das war eine Zeit lang vielleicht gar nicht so klar. Da waren Sie nämlich stellvertretende Leiterin eines Kindergartens und das war für Sie als junge Mutter ziemlich praktisch. Trotzdem haben Sie dann irgendwann gesagt, nein, das kann nicht alles gewesen sein, ich muss jetzt den Absprung schaffen. Und Sie haben die Aufnahmeprüfung der Fachhochschule für Film, Foto und Design in Dortmund geschafft. Wie war denn das, endlich das studieren zu können, nachdem Sie sich ja die ganze Zeit gesehnt hatten?
Oh, das war ein großes Glücksgefühl. Ich hatte ja, als ich 20 war, bekam ich ein Kind. Und als das Kind ein Jahr war, war ich 4 Jahre alleinerziehend. Und ich hatte aber das Glück, mein großer Bruder, der Josef, der war so ein bisschen vorausschauend. Und wir Geschwister mussten, bevor wir was studieren wollten, Kunst studieren wollten oder Architektur, mussten wir alle einen Brötchenberuf erlernen. Und mein Bruder Peter wurde dann vorher Gärtner, bevor er Architektur studierte, und Paul lernte in einer Glasfachschule. Und mir haben die Brüder dann aufs Auge gedrückt, die Kindergärtnerin, als Kindergärtnerin ausgebildet zu werden. Und das wollte ich erst gar nicht. Und ich sollte also danach fallen, da zu den Nonnen. Und das wollte ich erst recht nicht. Aber weil meine Brüder dann innerhalb von einem Jahr alle drei heirateten und meine Mutter dann umzog in eine kleine Wohnung, blieb mir gar nichts anderes übrig. Und das war sehr vorausschauend, denn ich konnte das Kind dann mitnehmen als Alleinerziehende. Zuerst, als es ein Jahr war, in eine Kinderkrippe. Und als es nachher das Kind 3 Jahre alt war, konnte ich es mitnehmen in eine Kindertagesstätte. Und das war sehr gut. Aber das Problem war, man hat natürlich auch als stellvertretende Leiterin und hinterher als Leiterin sehr gut verdient. Aber ich wollte das noch durchziehen. Ich wollte nicht Hobbymalerin sein. Ich wollte Malerei studieren. Vielleicht auch, um meinen Brüdern auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Und das war mir sehr wichtig. Und als das Kind dann 5 Jahre alt war, habe ich gedacht, das könnte ich schaffen.
Dann haben Sie die Aufnahmeprüfung geschafft, auch wirklich keine Selbstverständlichkeit, und dann haben Sie sich da richtig reingestürzt. 5 Jahre Studium. Wie war das?
Ach, das war toll. Ich konnte gar nicht genug bekommen. Ich habe Fotografie studiert, ich habe Film gemacht bei Adolf Winkelmann.
zwei Semester. Ich habe Grafik gemacht, ich habe Malerei gemacht, Aktmalerei. Also ich konnte nicht genug kriegen und das war fantastisch. Ich hätte also noch weiter studieren können, aber ich dachte, jetzt muss ich irgendwann mal das Staatsexamen machen. Und für mich stand außer Frage, ich werde freiberufliche Künstlerin.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie in diesem Studium noch ganz entscheidende Sachen gelernt haben?
Ach ja, schon, auch selbstbewusst zu werden und sich den Dingen stellen, ne? Malerei zu machen und Kritik bekommen auch. Wir bekamen ja Aufgaben gestellt, die wir dann zu Hause erledigen mussten und da wurde dann nachher im Mahlsaal darüber gesprochen. Und das waren auch wichtige Sachen, einfach auch, dass man Kritik aushalten konnte, fundierte Kritik aushalten konnte. Das war für das Selbstbewusstsein ungeheuer wichtig. Und man hat auch natürlich Techniken auch erlernt, die ich vorher nicht erlernt hatte.
Und außerdem haben Sie wichtige Menschen für Ihr Leben kennengelernt. Sie haben nämlich Ihren heutigen Mann kennengelernt, den Vater Ihrer jüngeren Kinder.
Ja, das stimmt. Wir haben uns gesehen und haben uns ineinander verliebt. Und wir sind heute 43 Jahre verheiratet. Das ist schon ganz schön toll. Und ich finde das auch, und wir verstehen uns heute noch sehr gut. Und wir konnten sehr gut zusammenarbeiten. Was ich zum Beispiel mit meinem Bruder Paul dann später, als ich so 16, 17, 18 war, nicht konnte. Und ich habe immer gedacht, na, alleine komme ich besser klar. Aber ich habe gemerkt, es gibt auch Menschen, mit denen ich wunderbar zusammenarbeiten kann.
Was würden Sie denn sagen? Was bedeutet das für eine Partnerschaft, für eine Ehe, wenn man da die Leidenschaft oder eine Leidenschaft, in Ihrem Fall jetzt eben die Leidenschaft zur Kunst, zum Schaffen miteinander teilen kann?
Ja, wir waren nie eifersüchtig aufeinander und wir haben unsere Kunst gegenseitig sehr geschätzt. Und wir haben uns die Freiheit, mein Mann hat mir die Freiheit gelassen, auch das zu machen, was ich wollte. Meine Themen habe ich mir immer selber gestellt und ich konnte dann das auch malen, was ich wollte. Und ich hatte nie den Druck, dass ich für eine Agentur arbeiten musste, sondern mir immer meine Themen selber stellen. Und das war auch ein sehr hohes Gut für das.
Haben Sie über Ihre Bilder mit Ihrem Mann diskutiert? Tun Sie das? Thematisieren Sie die Dinge, die Sie da beschäftigen in der Kunst? Oder ist das eine andere Welt?
Nee, ich erarbeite ein Bild und habe das dann fertig. Dann zeige ich ihm das und sage dann hier, das ist mein Titel, so. Und dann meistens sagt er, ach, das finde ich toll.
Dass Sie das machen können, also schon seit Jahrzehnten jetzt als freischaffende Künstlerin zu arbeiten, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Ihr Mann in einem Grafikdesignstudio gearbeitet hat.
Ja, hat bei der Stadt Dortmund hat er gearbeitet als Grafikdesigner und hat auch in der Jugendarbeit viel Workshops gegeben für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und das gab mir natürlich die Möglichkeit, freiberuflich arbeiten zu können.
Und über diese Freiheit und die Kunst, die daraus entstanden ist, reden wir gleich weiter. Vorher habe ich aber einen Musikwunsch von Ihnen. Ich finde, der passt ganz gut zu dem, was wir gerade besprechen. Der kommt von Queen.
Ja, ich finde auch, dass der sehr gut zu mir passt und zu meinem Leben passt.
I want it all.
Ja.
Domradio. Menschen.
Ohne Begegnungen mit Menschen unterschiedlicher Kultur, gegensätzlicher Hautfarbe wäre meine Arbeit nicht denkbar. Das sagt die Künstlerin Elisabeth Stark-Reding. Wir haben jetzt schon einiges über die Hintergründe ihrer Arbeit gesagt und wir müssen jetzt noch über die Arbeit selbst sprechen. Was würden Sie denn jemandem, der Ihre Bilder, Ihre Werke gar nicht kennt, sagen? Was machen Sie für eine Kunst? Schwierig, aber versuchen Sie es mal.
Ja, ich arbeite sozialkritisch und zeitkritisch und und man muss die Bilder sich anschauen. Dann weiß man vielleicht, was ich damit bezwecken will, was ich damit meine. Und es haben mich ja auch Ausstellungen in anderen Ländern sehr geprägt oder Begegnungen mit Künstlern aus anderen Ländern. Und vor allem wichtig war eine Begegnung mit Künstlern in Südafrika. Da waren wir zu einem Kulturaustausch vom Kulturbüro Hagen oder Kulturamt Hagen und dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Frauenkunstforum Hagen waren wir 6 Ausgewählte in Pumalanga. Das ist die Twin-Region von Nordrhein-Westfalen Und da haben wir Workshops mit anderen Künstlern gemacht und Ausstellungen. Und da habe ich die Erde Afrikas entdeckt. Das war im Jahr 2000. Und habe festgestellt, dass es Erde auch gibt, die man vermalen kann, wie bei teuren Aquarellfarben. Und ich habe Schattierungen entdeckt vom hellen Ocker bis über ein kräftiges Rot, über Braun und Grautöne.
Sie
und das war ganz toll.
Sie tragen ja jetzt interessanterweise gerade einen Schal, den Sie mit eben dieser Erde gefärbt haben. Das ist, kann ich jetzt hier nur beschreiben, das ist ein ganz wunderbar oranger Schal, aber dieses Orange ist nicht an allen Stellen gleichdeckend.
Ja, das ist richtig, das hat, weist ein paar Flecken auf, aber diese Farbe habe ich mit der Erde Afrikas gefärbt und da kam dann so ein Orange raus, mit so einem vielleicht einen ganz leichten braunen Stich, nicht ganz so ein kräftiges Orange, aber es ist ein Eyecatcher und ich liebe diese Erde Afrikas und ich vermale sie seit dem Jahre 2000 auf meinen Leinwandbildern und meine Künstlerkollegin Fikile Skusana, die hat mir auch, als wir hier in Deutschland 2 oder 3 Mal ausgestellt haben, wieder Erde Afrikas mitgebracht, verschiedene Töne. Und seitdem arbeite ich in meinen Bildern diese Erde Afrikas ein, um auch meine Freundschaft zu Fikile und den anderen noch zu zeigen, ist mir das wichtig mit der Erde in meinen Bildern.
Und die kommt dann in ihrer Farbigkeit zum Tragen, aber natürlich auch in ihrer Struktur. Man kann das sehen, dass das Erde ist. Das ist auch sehr schön. Sie haben mir erzählt, dass diese Erfahrung in Südafrika Sie an die Grenzen Ihrer Kunst gebracht hatte erst.
Ja, das stimmt. Ich kam mir vor, als ich zurückkam, wie die Made im Speck, weil ich hatte da die großen Townships gesehen. Das ist sowas von Ärmlichkeit und ich war auch in diesen Hütten, in denen die Menschen leben, die Schwarzafrikaner. Und da war manchmal, da war nichts drin, da war einfach nur Wellpappe drumherum oder Wellblech und die haben auf dem Boden geschlafen. Diese rote Erde war auf dem Boden ganz hart und da haben die geschlafen. Die hatten sonst nichts und die haben dann versucht, Autos zu waschen an Kreuzungen, an Straßenkreuzungen. Und das war so ärmlich alles. Und ich kam mir, als ich zurückkam in mein Zuhause hier wieder ins Ruhrgebiet, da kam ich mir vor wie die Made im Speck. Und da konnte ich erst gar, ich habe 3 Monate gebraucht, bis ich wieder malen konnte. Und das erste Bild, was ich dann gemalt habe, war mit ganz viel Erde Afrikas und das hieß Lost in Time. Und da war ein Mensch auch drauf, der langsam im Grunde zerfließt. Und ich habe darüber gestaunt, dass ich nicht malen konnte, dass mich das so betroffen gemacht hat, diese Armut in Afrika. Und ich würde in diese Länder, auch Indien oder so, immer nur fahren, wenn ich beruflich was zu tun hätte und nie als Tourist.
Und das sind dann eben Begegnungen ganz besonderer Art. Sie sagen ja, die Begegnungen, das ist der wichtigste Inspirationsquell eigentlich meiner Arbeit.
Ja, das ist richtig, mit Menschen und mit diesen Menschen in Südafrika zu arbeiten oder in Polen. Ich war dann auch mal eingeladen im Jahr 2011 auf einem Künstleraustausch mit Künstlern aus Ostblockstaaten, aus Litauen, aus Russland, aus Rumänien. Und sowas ist immer sehr wichtig. Da baut man Vorurteile ab als Mensch und da weiß man, dass die Welt so klein ist und dass es eigentlich keine Fremdenfeindlichkeit geben dürfte.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Kunstmachen selbst, also als Tätigkeit zurückkommen, wie ist das bei Ihnen? Gibt es da so einen bestimmten Ablauf des Schaffensprozesses oder haben Sie schon vor dem ersten Pinselstrich eine klare Idee im Kopf oder entsteht die beim Arbeiten selbst? Ist es immer anders? Wie ist das?
Ja, es ist unterschiedlich. Mal habe ich eine Idee schon im Kopf, die ist mir wichtig, dann will ich auf ein Thema hinarbeiten, meinetwegen Alleinsein im Alltag oder Alleinsein unter vielen oder so, da habe ich dann das Konzept und dann bearbeite ich da die Leinwand oder das Papier und manchmal, dann sage ich immer, das ist die Hommage an meine Farben. Und dann nehme ich große Leinwände und dann streiche ich die Farben rot und blau und so mit meinen Händen auf. Dann will ich Farbe spüren und muss sie auch an meinen Händen spüren und muss die Leinwand auch spüren, wo die Farbe drauf geht. Und das ist mir wichtig. Das nenne ich dann immer Hommage an meine Farben.
Das ist schön, Hommage an meine Farben. Einen kleinen Eindruck kann man auch bekommen, wenn man bei uns im Internet unter domradio.de guckt. Da haben wir drei Ausschnitte aus drei Ihrer Bilder. Da kann man sich das mal anschauen. Aber wie ist das? Malen Sie eher gegenständlich oder abstrakt?
Ja, das ist auch unterschiedlich. Kunst, man erkennt bei mir auch bei den Arbeiten eine Entwicklung. Und ich habe früher gegenständlich eigentlich nie so gemalt. Es war immer abstrahiert, abstrahierter Realismus. Und heute arbeite ich vorwiegend abstrakt. Ich habe aber auch Holzschnitte geschnitten vor 30 Jahren, die heute noch aktuell sind, oder vor 35 Jahren. Und wir haben mal eine Ausstellung gemacht 1991, Drei Frauen gegen den Krieg. Da hatten wir in der Städtischen Galerie Thorhaus-Rumberg-Park Dortmund, haben wir dann Bilder gegen den Krieg gemalt. Da habe ich auch Holzschnitte gemacht. Der Golfkrieg war damals aktuell. Und von diesem Zeitpunkt, von 1991 bis heute, habe ich Zeitungsausschnitte über den Krieg gesammelt. Und es ist so, wir hatten jeden Tag Krieg in der Welt. Seit 91, seitdem ich die Ausschnitte gesammelt habe, war Krieg. Irgendwo auf der Welt war immer Krieg.
Das spiegelt sich in Ihren Arbeiten. Da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Vielleicht ganz kurz noch ein Wort zu Ihren Techniken. Womit arbeiten Sie am liebsten? Also Holzschnitte, haben Sie jetzt schon gesagt?
Ja, ich arbeite gern also mit Farbe, mit jeglicher Art von Farbe und mit Holz auch und eben mit der Erde Afrikas seit 2000.
Elisabeth Stark-Reding ist unser Gast bei Domradio Menschen heute. Sie ist Malerin, eine zeit- und gesellschaftskritische Künstlerin und eine, die auch rausgeht und mit Menschen zusammen Kunst macht, die das eigentlich gar nicht gewohnt sind. Zum Beispiel mit Häftlingen im Hochsicherheitstrakt. Elisabeth Stark-Reding, die lebt seit Jahrzehnten als freischaffende Künstlerin, als Malerin und Designerin. Aber sie hat immer auch Workshops gegeben für Kinder, für Schüler, für Erwachsene. Und seit einiger Zeit geht sie zusammen mit ihrem Mann vor Weihnachten immer ins Gefängnis und arbeitet mit Sträflingen im Hochsicherheitstrakt für den Schwerter Krippenweg. Frau Stark-Reding, Sie haben da ja wirklich mit Menschen zu tun, die schwerst kriminell geworden sind, auch mit Mördern. War das am Anfang nicht ein bisschen ein komisches Gefühl?
Nein, das war kein komisches Gefühl. Ich sehe erstmal jeden Menschen wertfrei und das ist genauso, als wenn ich mit Kindern einen Workshop mache oder mit Erwachsenen. Und ich bin da ganz wertfrei hingegangen und mein Mann ist mit mir gegangen, nicht als Aufpasser oder in einer Aufpasserfunktion, sondern die Häftlinge dürfen die Sägen nicht bedienen. Die dürfen keine Bandsäge bedienen, weil die haben das auch nicht gelernt. Und mein Mann hat, bevor der Kunst studiert hat, Tischler gelernt und der darf dann an diese Sägen. Und ich gehe nicht an die Sägen. Ich habe Angst um meine Hände, um meine Finger. Und deshalb habe ich ihn mitgenommen, weil einer musste ja das Holz sägen, mit denen ich mit den Häftlingen gearbeitet habe. Wir haben also beide mit denen gearbeitet. Mhm. Und eine Künstlerkollegin sagte mal, hast du denn gar keine Angst, Elisabeth, da in das Gefängnis zu gehen und mit denen zu arbeiten?
Und dann auch noch gesagt, zu sägen, ne?
Und bei so vielen Männern fühle ich mich so geborgen, habe ich gesagt. Und da war sie ganz platt.
Wie sind die Gefangenen Ihnen denn begegnet?
Ja, ganz toll. Also wir haben wunderbar gearbeitet. Wir hatten da einige Moslems Christen auch und wir haben für den Schwerter Krippenweg gearbeitet.
Hatten die denn sofort Lust, da mitzumachen oder?
Ja, ich wurde gefragt, ob ich das mache, ob ich Lust hätte, mit denen für den Schwerter Krippenweg zu arbeiten. Und da habe ich gesagt, das mache ich gern. Und dann wurden die Gefangenen auch gefragt, ob sie mitmachen wollten. Und dann hatten wir so ein Klüppchen zwischen 6 und 8, hatten wir dann zusammen und haben mit denen, ich dachte, das ist ganz toll, wenn wir gerade im Gefängnis dann Engel herstellen. Und aus Baumstämmen haben wir dann Engel erstellt für den Schwerter Krippenweg. Der ist ja draußen in der Öffentlichkeit. Die stehen bei Wind und Wetter dann, die Engel, auf irgendeinem Platz und die anderen Krippen auch, die dann von anderen Künstlern selber hergestellt werden oder so. Und wir haben dann die Invasion der Engel gemacht und das machte sich dann ganz gut. Aus der JVA, aus der Justizvollzugsanstalt, kommen dann 24 Engel, die Invasion der Engel. Und das haben die sehr gerne gemacht. Und wir haben dann auch noch Krippen aus Baumholz gemacht, aus Astholz. Und dann waren die Moslems so begeistert davon. Ich habe ihnen erklärt, was bei uns also die Heilige Familie ist und die Heiligen Drei Könige. Und dann waren sie so begeistert und einer hat gesagt, ich mache alles, ich mache die Heiligen Drei Könige und ich mache auch die Heilige Familie. Und ja, da hat er das dann gemacht mit uns zusammen und die anderen haben die Krippe gebastelt oder erarbeitet. Und das, ich habe sehr gerne mit denen gearbeitet, auch mein Mann. Und wir haben das dann zum, also 2015 zum ersten Mal gemacht, 2016, 17 zum zweiten und jetzt werden wir das zum dritten Mal machen.
Und das finde ich sehr wichtig und interessant. Sie haben in dem Projekt auch zwei große soziale Themenfelder sozusagen miteinander verknüpft. Also dass der Häftlinge und ihrer Schuld in Anführungsstrichen oder real, sagen wir es einfach mal so, und ihrer sozialen Isolation, aber dann auch mit dem Elend der Flüchtlinge. Das müssen Sie mal erklären.
Ja, richtig. Wir haben dann eine Flüchtlingsszene erstellt. Da haben wir die Engel dann wieder aufleben lassen, die 24, die dann für jeden Tag im Advent standen. Und haben dann, ich habe dann, die Insassen durften dann ihre Hände auf Holz legen. Dann habe ich die Hände nachgezeichnet und mein Mann hat sie ausgesägt. Und wir haben die dann auf blaue Folie gestellt, die Hände. Und als wir diese Installation, die dann sehr groß war, auch vorbereitet haben, kamen zwei 8-jährige Kinder auf den Fahrrädern vorbei und haben gesagt, ach, wir sehen, was das ist. Das sind ertrinkende Flüchtlinge, wo nur noch die Hände aus dem Wasser herausschauen. Und das fand ich dann auch sehr gut, weil irgendjemand hatte gesagt, das ist aber starker Tobak für die Menschen. Und ich denke, wir werden ja jeden Tag auch jetzt noch damit konfrontiert, dass so viele, die aus den unsicheren Ländern und aus den Kriegsgebieten über das Mittelmeer oder über die Meere in sichere Staaten kommen wollen, dass die dann ertrinken. Und das war mir ganz wichtig und wir haben das also zusammen mit den Flüchtlingen erarbeitet. Und wir haben dann die Engel herumgestellt und haben dann geschrieben, die Invasion der Engel ist zurück, zu spät. Weil ich habe das die Engel dann als Metapher gesehen, weil wir kennen sie ja als gelbe Engel, als Schutzengel, als rettende Engel. Und in diesem Fall kam bei den Flüchtlingen, also viele wurden gerettet ja von den Menschen, aber für viele Menschen kamen die rettenden Engel dann zu spät.
Glauben Sie, dass so eine Kunst mit so einer starken politischen Aussage von Häftlingen gemacht, dass das was bewirken kann bei den Häftlingen und bei den Leuten, die sich das angucken?
Ja, ich denke schon, dass die sehr darüber nachgedacht haben und wir erörtern ja die Themen auch. Wir sprechen auch über die Themen und über die Flüchtlinge und ich habe festgestellt, dass dann die Leiterin der Justizvollzugsanstalt, die schickte mir dann einen Brief von der Staatsanwaltschaft Dortmund und da hatte jemand diese Szene gesehen, diese Installation und hatte dann geschrieben, großes Kino und ganz toll, große Kunst. Und wunderbar, dass das gemacht wurde.
Und zwar nicht nur große Kunst, sondern auch ein ganz tief humanistischer Gedanke, der durch diese Kunst eben Ausdruck findet.
Weitergegeben wird.
Und darüber wollen wir gleich zum Schluss unserer Sendung nochmal weitersprechen.
Domradio. Menschen.
Sie denkt über die Situation des Menschen nach und darüber, wie es auf unserem kleinen Planeten Erde aussieht. Die Malerin Elisabeth Stark-Reding. Frau Stark-Reding, das sagen Sie immer wieder, dass es Ihnen in und mit Ihren Bildern und Werken um den Menschen geht. Was hat das mit Gott zu tun?
Ja, da denkt man ja natürlich sehr oft drüber nach, über Gott. Und für mich ist Gott das Unfassbare so. Das Unfassbare auf unserem Planeten, wie in Millionen Jahren die Erde entstanden ist, wie wir dann selber entstanden sind, dass wir am Zeugungsakt teilnehmen können. Und ich denke, das Unfassbare oder Gott steckt in jedem Tier, in jeder Pflanze, in uns Menschen. Und das überwältigt mich manchmal.
Sie selbst, das haben wir gehört, sind in einer katholischen Ruhrgebietsfamilie aufgewachsen, in der sonntägliche Kirchgänge ganz normal waren, in der der Glaube an Gott auch einfach zum Alltag mit dazugehört hat. Die Zeit bei den Nonnen in Wallenda, auch darüber haben wir gesprochen, das war für Sie eine sehr, sehr positive Erfahrung. Inwieweit, glauben Sie, spielt diese, nennen wir das jetzt ruhig mal, katholische Basis eine Rolle für Ihre Kunst?
Ja, ich denke, ich bin ja Christ und ich versuche ja vor den Menschen auch Respekt zu haben und sie so zu sehen, Mein Bruder hat mal zu mir gesagt, Elisabeth, wenn du Gutes tust, das kriegst du dreimal zurück. Und wenn du Schlechtes tust, das kriegst du auch dreimal zurück. Und es gibt ja dann auch einen Satz in der Bibel, was ihr dem geringsten meiner Brüder angetan habt, das habt ihr mir getan. Und das war so ein Leitsatz für mich, dass ich also jedem Menschen, der mir begegnet, auch mit Respekt begegne und dass ich auch eben dieses Fehlverhalten von Menschen, eben diese Fremdenfeindlichkeit oder so, dass ich dagegen auch in meinen Bildern arbeite. Dass ich versuche auch gegen die Ignoranz der Menschen. Also es ist ja auf unserem Planeten immer mehr Krieg und die Menschen sind, die Ignoranz wird größer oder so, dass man da auch in kleinen Schritten zeigt, dass es auch ohne Ignoranz geht und ohne Alleinsein, dass die Kommunikation wieder stärker zwischen uns Menschen sein muss, dass nicht jeder sein Touchscreen da hat und arbeitet, sondern dass Kommunikation auch, das verbindet die Menschen, Kommunikation.
Sie haben das jetzt gerade gesagt, die Zeit, in der wir alle zusammen gerade leben, ist sicher keine einfache. Auch heute im Jahr 2017 Kriege an so vielen Orten immer noch. Wachsender Populismus, diktatorenhafte Herrscher in Schlüsselstaaten, also wirklich ganz, ganz vieles, das einen um den Schlaf bringen kann. Das haben Sie jetzt schon gesagt, Sie sehen da die Kunst ganz klar in der Pflicht. Was kann die Kunst da machen, was kann die bewirken?
Ja, sie kann zum Nachdenken anregen, das ist auch ganz wichtig, dass Menschen, die dann in die Ausstellung kommen, dass die zum Nachdenken manchmal, hoffe ich auch, vielleicht zum Mitdenken und sogar zum Umdenken angeregt werden. Und ich denke auch, dass jeder, der in so eine Ausstellung geht, wo Kunst gemacht wird, dass der sich immer etwas mitnimmt aus dieser Ausstellung und dass der vielleicht ein bisschen anders ist, als er vorher war. Mhm. Das denke ich. Und ich denke, Kunst kann sicher auch eine ganze Menge bewirken.
Vielleicht haben Sie noch ein konkretes Beispiel, wie Sie ganz konkret in bestimmten Bildern diese großen Fragen der Zeit auch angehen. Sie haben ja gesagt, Sie wollen das nicht so plakativ machen. Man soll das vielleicht gar nicht auf den allerersten Blick sehen, sondern dann, wenn man sich mit dem Werk auseinandersetzt.
Ja, aber manchmal ist vielleicht auch gut, wenn man es auf den ersten Blick sieht. Ich habe zum Beispiel die Ausschnitte, die ich seit 1991 sammle, dass jeden Tag auf der Welt Krieg war. Die habe ich genommen und habe da einen Holzschnitt, den ich vor für diese drei Frauen gegen den Krieg damals geschnitten habe. Eine Mutter, die mit einem toten Kind auf dem, die ein totes Kind auf dem Arm hat. Und ich habe dann in den Zeitungsausschnitten zum Beispiel gesehen, dass der Papst, das war gerade Papst Benedikt, der das dann geschrieben hat, ich bete für die Opfer und ich bete für die Täter. Und ich denke, man kann nicht nur beten, man muss auch was tun. Und ich denke, Papst, der Benedikt, der hat sehr viel Mut bewiesen, dass er abgedankt hat. Und ich denke, wir haben jetzt einen Papst, der für die Menschen auch ist und der uneitel ist und die roten Schuhe gleich weg, die roten Schuhe nicht angezogen hat. Und das schätze ich sehr an ihm. Und er ist für die Menschen und er hält sich auch nicht an die Etikette. Und er macht, was er denkt und was gut ist für die Menschen.
Ist das für Sie ein Grund, gerne katholisch zu sein heute?
Ja, ich würde sagen, gerne Christ zu sein. Ich denke, man nähert sich ja an durch die Ökumene und ich bin gerne Christ. Ich bin Christ und ich versuche auch, als Christ zu leben und ich versuche auch, ohne Maske zu leben, so wie ich bin. So male ich auch und ich denke, das ist auch die Erziehung, wie es zu Hause eben war. Dass man Christ ist im Glauben an Gott.
Unsere Sendung, die neigt sich jetzt ihrem Ende zu. Und zum Schluss möchte ich Sie noch fragen, was wünschen Sie sich für sich selbst, für Ihr Privatleben und auch für Ihre Kunst?
Ja, dass ich noch lange gesund bleibe, dass ich dadurch auch lange malen kann, bis vielleicht eines Tages mir der Pinsel dann niederfällt. Ich hoffe, dass das noch einige Jahre sind und hoffe, dass meine Familie noch ein bisschen zusammenbleibt. Mein Bruder Paul lebt ja noch, der früher immer auf mich aufpassen musste und mich mitschleppen musste. Und mein Bruder Josef, 88-jährig, lebt auch noch leider im Rollstuhl, weil er Schlaganfall und Hirnblutung hatte. Aber wir sind noch so ein Clan und wir drei sind noch so eingeschweißt. Und ich hoffe auch, dass meine Brüder noch lange leben und meine Kinder mir noch lange zur Seite stehen.
Elisabeth Stark-Reding sagt das, Malerin aus dem Ruhrgebiet mit katholischen Wurzeln und sozialkritischem Blick. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ich bedanke mich fürs Dasein.
Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Die komplette Sendung zum Nachhören, die gibt's wie immer im Netz, domradio.de. Mir bleibt noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich bin Hilde Regeniter und ganz zum Schluss, Frau Stark-Reding, spielen wir jetzt noch Ihren letzten Musikwunsch. Sagen Sie den noch an?
Ja, Wind of Change von den Scorpions.
Warum haben Sie den sich gewünscht?
Ja, weil ich das ganz traumhaft fand, dass damals die Mauer fiel ohne Krieg, sondern und da passte dieser Song, der passte dazu. Und ich war ganz beglückt, dass Deutschland wieder ein Deutschland wurde und dass es nicht mehr Ost und West gab. Und ich hoffe, dass viele Menschen auch so denken wie ich, dass das eine Bereicherung für unser Deutschland auch in der Welt ist.
Und damit verabschieden wir uns jetzt mit diesem Stück.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.